Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ich bin müde. Es ist früh morgens. Hatten wir schon lange nicht mehr so eine Vormittagsaufnahme. Aber das ist auch mal ganz nett, glaube ich.
Ich hab extra gestern nochmal nachgecheckt. Das früheste, was wir bisher hatten, war 10 Uhr.
Mit Franzi.
Mit Ingo.
Rheinberg.
Franzi war tatsächlich, Franzi war die erste frühe Aufnahme, wo wir gesagt haben, so früh ist ja furchtbar. Und das war, glaube ich, aber auch irgendwie kurz vor 12.
Ja, das
stimmt. Und dann war Ingo wirklich um 10. Und
wir richten uns aber immer nach unseren Gästen, logischerweise. Und früh am Tag, frisch heraus und so. Und deswegen, also meine Augen sind auch müde, aber mein Geist ist wach oder so. Und genau.
Und es gibt jetzt allen, die zuhören, so die nächsten paar Sekunden, werden wir Tagesspruch und Intro machen, ruft einfach mal laut in den Raum rein, wer denn heute zu Gast sein könnte. So ein bisschen Interaktion. Wie im Fernsehen. So,
ich wünschte, wir hätten nicht dieses One-Way-Medium manchmal.
Dass die Leute uns anschreien können, jetzt sagen, hier, wer
ist das? Ich hätte gerne so ein Telefon, weißt du, so ein Sendungstelefon. Das wäre richtig cool. Aber gut, ja, wie gesagt, ihr meldet euch, wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Ideen habt. Ja, ich habe den Tagesspruch. Ich glaube, nächstes Mal musst du den wieder mitbringen, weil ich habe das Gefühl, meine sind immer sehr verkopft.
Verkopft?
Ein bisschen, ja, doch. Und zwar kommt der Tagesspruch, ist ein Zitat aus einem Podcast, in dem unser Gast neulich erst zu Gast war. Und hat aber ein anderer Podcast-Gast in diesem Podcast gesagt. So, also es war ein Dreier-Podcast. Jedenfalls, der Tagesspruch ist Culture Eats Strategy for Breakfast. Und der kommt von Peter Drucker, ich habe das recherchiert, den ich vorher nicht kannte, ein Management-Theoretiker. Und ja, das kann man vielleicht mal so ein bisschen sacken lassen, was das bedeutet. Das wird auf jeden Fall noch Thema sein. Heute im Podcast.
Genau, und ruft jetzt laut, wer hier sitzen könnte, und wir machen Intro. Hallo Tina.
Hallo.
Habt ihr richtig geraten?
Es steht ja auch überhaupt nicht in der Titelbeschreibung. Schön, dass du da bist, Tina. Ja. Tina Dammel, ich sag's mal noch mit dem ganzen Namen dazu. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die wirklich einfach nur hören und gar nicht auf die Beschreibung vorher gucken.
Die gibt es.
Okay.
Deswegen mal das Feedback kam, dass wir den Namen unserer Gäste
das ist gut. Dann, aber dann
in der Folge
haben wir das heute zumindest schon mal erfüllt. Schön, dass du hier bist. Glückwunsch nochmal nachträglich, es ist ja jetzt schon eine Weile her. Du bist aus mehreren Gründen hier, unter anderem aber auch, weil du letztes Jahr, 2023, Unternehmerin des Jahres in Hessen geworden bist, richtig?
Richtig.
Krass. Was machst du? Wer bist du?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, was mache ich? Ich leite mit meinem Mann das Medifit hier in Rüsselsheim in der wunderschönen Innenstadt.
Am Löwenplatz. Ihr habt nur noch diesen einen Standort. Das muss ich jetzt nochmal irgendwie, also in meinem Kopf hattet ihr eben auch mal mehrere.
Ja.
Und es gibt auch noch was im Altwerk. Ist das noch da? Das ist so ein Outdoor-Functional-Ding. Mhm. Genau. Erzähl nochmal genau, wie so ein bisschen auch die Entstehungsgeschichte von Medifit vielleicht war.
Also zu meiner Story, ich bin Physiotherapeutin gelernt und habe 2004 in der Praxis Medifit als Berufsanfängerin angefangen.
Die gab es schon
im Burggrafenlacher Weg im Ärztehaus, unten auch im Keller. Und ja, da habe ich als Berufsanfängerin, wie gesagt, angefangen und so meine ersten Schritte in Richtung Therapie gemacht. Und ja, 2008 auf 2009 haben Jan und ich dann diese Praxis Medifit übernommen. Da gibt es eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte zur Übernahme, weil mein Chef damals... Ja, ich sag mal, wir hatten ein bisschen Sanierungsstau in der Praxis und wir waren ein ganz cooles Team und manchmal vielleicht auch ein bisschen alleine gelassen. Und da kam so der Gedanke auf, so irgendwie, ich weiß nicht, könnten wir vielleicht besser machen oder so. Ne? Und dann kam so der Gedanke der Selbstständigkeit auf. Ja, und 2008 auf 2009 haben wir dann übernommen mit dem Hintergrund, dass wir... als Team damals, ich sag mal, uns beschwert hatten. Also ja, mein Chef war damals so, es Gehalt kam so ein bisschen später und dann haben wir gesagt, okay, was ist jetzt los? Mal Butter bei die Fische, sag doch mal, geht's uns gut, geht's uns nicht gut und so weiter. Und da hatte er das Vertrauen so in uns verloren, dass er gesagt hat, okay, entweder ihr kauft den Laden oder ihr kündigt. Und für mich war das die Riesenchance, weil im Kopf war ja schon drin, irgendwie Selbstständigkeit wäre, glaube ich, cool. Also das, was hier ist, das kann ich auch. Ja, und dann bin ich raus, habe den Jan angerufen. Du glaubst nicht, was er gesagt hat. Entweder kaufen oder kündigen. Und der Jan am Telefon sagt, wir kaufen. Dann bin ich rein und gesagt, wir kaufen. Und so hat das irgendwie angefangen. Und tatsächlich haben wir dann gekauft und alles auf Augenhöhe. Und es hat alles total gut funktioniert. Und so kam ich, sag ich mal, oder kamen wir ja dann auch sofort als Zweiergespann irgendwie an diese Praxis Medifit. Und damals hatten wir um die 14, 15 Mitarbeiter, also mit Rezeption, Therapeuten und so, rein Physio, kleinen Trainingsbereich. Ja, und so haben wir gestartet. Und dann sind wir eigentlich nach dem Bedarf gewachsen auf diese 4 Standorte. Also wir waren in Rüsselsheim auf 4 Standorte verteilt. Und
die gab es auch schon oder die haben die neu dazugenommen?
Die haben wir dann neu dazugenommen.
Okay.
Genau, also wir sind einfach gewachsen, ganz unbedarft und sind viele Patienten da. Es kamen Bewerbungen rein und dann waren wir irgendwie umtriebig und haben gedacht, oh cool, guck mal die Räumlichkeit und hier und da. Und haben halt nur Chancen gesehen und sind dann gewachsen. Ja.
Krass, und jetzt habt ihr habt super viele Mitarbeitende schon. Also ihr seid jetzt in einem Standort wieder, aber ihr habt irgendwie mehrere Stockwerke, oder? Du warst schon öfter,
ich war schon da. Aktiv also ihr sitzt jetzt im Löwencenter, in dem renovierten oder neu, ja, restaurierten, restauriert ist es nicht, aber ja, Löwencenter, auf 3 Ebenen. Also
auf 3?
Erdgeschoss, 1. Stock, Keller.
Ja.
Und im zweiten Stock ist immer noch, sitzt immer noch Vitos wahrscheinlich drin. Okay, ja. Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Habt ihr den Stock jetzt auch schon irgendwie mit aufgegriffen?
Krass, und ja, also ihr habt über 100 Mitarbeitende. Und ihr bietet, habe ich gesehen, nicht nur jetzt so klassische Physio und ihr habt einen ziemlich großen Fitnessbereich an, auch Logopädie, richtig interessant. Du hast es jetzt innerhalb von 5 Minuten so erzählt, aber es ist ja ein jahrelanger Prozess gewesen. Also Selbstständigkeit ist immer mal wieder ein Thema bei uns und auch in sehr unterschiedlichen Formen, würde ich sagen. Mit so ein bisschen Sicherheitsnetz teilweise noch, Leute, die teilselbstständig sind und so weiter. Aber bei euch, ihr seid ja quasi all in gegangen.
Also es gab auch
gar keine Angst?
Nein. Ich weiß auch nicht. Also manchmal denke ich auch, okay, wie ist das entstanden? Aber also wie gesagt, ich habe auch nur Chancen gesehen. Also es war schon auch das gemachte Nest. Es waren ja Mitarbeiter da, es waren Patienten da, es war eine etablierte Praxis da. Also das hast du ja auch nicht oft, dass man jetzt irgendwie sagen muss, ich fange auf der grünen Wiese an. Das war es ja nicht. Also es war schon großes Glück, dass wir diese Chance auch so von meinem damaligen Chef bekommen hatten. Und wir hatten einfach nur Bock drauf, so richtig. Ja. Und wie sind wir so groß geworden? Also es gab 2 Entscheidungen. Am Anfang war ich natürlich auch noch Therapeutin. Also dann sah dieses Führen irgendwie aus. Ich war eigentlich die meiste Zeit an der Bank und das war eigentlich auch der Businessplan. Jan macht so ein bisschen hier Backoffice und Finanzen, Verträge und so weiter, Abrechnung. Ne? Und ich mache Mitarbeiterführung und einfach Patienten behandeln. So, ne? Und dann war es erstmal Ende des Horizonts. Naja, und dann haben wir das gemacht und irgendwann, ist ja noch viel mehr irgendwie drin, so, ja, und dann, sind wir gewachsen. Und diese Führung war wirklich, ich habe irgendwann gemerkt, okay, entweder bin ich am Patient oder ich bin am Mitarbeiter. Und dieser Spagat am Anfang war eine Katastrophe, also alle Fehler der Führung auch gemacht, ne. Tür- und Angelgespräche, nicht verbindlich gewesen und hast du nicht gesehen. Also das war wirklich auch anstrengend, das war wirklich auch eine Reise, im Nachhinein sehr spannend, in der Situation sehr anstrengend. Und da war so die erste Entscheidung, dass ich nicht mehr an der Bank bin oder weniger an der Bank bin, schon auch wegweisend halt. Ja. Und Jan und ich haben relativ schnell, als wir die Praxis übernommen haben, uns in Richtung Persönlichkeitsentwicklung interessiert und haben ganz viel gemacht, nicht nur Führungsseminare, sondern eigentlich auch da angefangen, wer sind denn wir, wer wollen wir denn sein, wie wollen wir denn führen, und das haben wir immer ins Team getragen, also immer gesagt, okay, wer wollen wir denn in der Praxis sein und wer soll denn die Praxis sein und was wollen wir hier zusammen irgendwie reißen und haben alle irgendwo mitgenommen. Und da kam dann eben auch diese Vision auf vom Medifit Haus. Mhm. Ja, und ja, und das haben wir 2017 pünktlich zum Hessentag umgesetzt.
Das passt gut zu dem, was du gesagt hast, oder was wir als Eingangszitat hatten. Also diese Unternehmenskultur, das ist ja ein großes Ding bei euch, habe ich gesehen. Ja. Also das.
Ja. Ich glaube auch, dass das unser Alleinstellungsmerkmal ist. Also wir haben eine wertebasierte Führung. Also wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wie wollen wir, ich sage es jetzt mal tragend, ethisch und moralisch miteinander irgendwie zusammenleben, weil man ja doch einen relativ großen Teil auch auf der Arbeit verbringt. Und da haben wir uns drauf committed und danach leben wir auch. Also die ersten drei Werte waren Qualität, Herzlichkeit und Teamgeist. So, da haben wir angefangen. Das weiß ich noch, ein Workshop, wo dann jeder irgendwie rote Punkte an die Werte gemacht hat und so. Und alle waren schwer dabei und sowas, ne? Und dann im Löwencenter, dann ist die Medifit DNA entstanden. Das sind ein paar mehr Werte. Und da ist zum Beispiel auch ein, ich glaube, der vorherrschende Wert Authentizität tatsächlich, weil man einfach bei uns so sein darf, wie man ist, mit allen Special Effects. Uns ist bewusst, dass jeder mit einem Rucksack zu uns kommt. Ja, das sind keine unbefleckten Menschen, sage ich mal. Jeder hat so seine Themen und das ist auch okay. So, und das ist oft sehr befreiend, ob das jetzt religiöse Hintergründe sind, dass man einfach seine Religion ausleben darf, ob das körperliche Themen sind, die einen beeinträchtigen, ob das psychische Themen sind, die einen beeinträchtigen oder sowas. Das ist bei uns nicht stigmatisiert. So, ne? Und das ist, glaube ich, befreiend für die Mitarbeiter, also mitarbeiten. So. Ja.
Ich hab zwei Dinge. Bei dem einen muss ich ein bisschen zurückrudern. Bei dem einen muss ich einfach mal mit dem Finger da auf dieses Bild zeigen, wo du rote Punkte angesprochen hast. Ja. Ich bin so einer, der immer die Augen verrollt, wenn jemand den Moderationskoffer rausholt und bin dann am Ende auch derjenige, der es am meisten nutzt. Und diese roten Punkte, die sind auch von der letzten Kulturkonferenz. Ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Genau, ich habe sie aufbewahrt. ich muss aber zurück. Also wir hatten ja gesagt, Thema Selbstständigkeit hatten wir schon ein paar Mal. Und da war es dann eigentlich häufiger wirklich dieses... man hat noch irgendwie das Fangnetz dabei, aber man fängt von null an. Mhm. Also man baut irgendwie was auf. Sei es jetzt Sabine, die ihre Stimmwerkstatt mit aufgebaut hat. Deswegen, das ist mutig. Was ihr gemacht habt, finde ich aber auch eigentlich auch noch ein bisschen mehr mutig, weil ihr seid ja mit der Intention reingegangen, ihr übernehmt es oder ihr wart unzufrieden mit der Praxis. Das heißt, selbst wenn ihr übernehmt, heißt das ja nicht 100%, dass da auch alle dann am Ende mitziehen. Also es können ja, hätten ja immer noch welche Sachen, kenne ich, wir damit gar nichts mehr zu tun haben. Und dann eben zu sehen, was daraus geworden ist. Und das ist, wie du es jetzt eben erzählt hast, das ist schon einzigartig und es funktioniert. Ja, man deutlichsten sieht es man, wenn man jetzt wirklich in die Stadt reinfährt und eigentlich euch direkt so im das Portal zur Innenstadt, wie es mal. Es fängt eigentlich erst am Löwencenter an, würde ich jetzt mal behaupten.
Das Sport.
Und es ist, und es wird ja, also es ist bekannt, es wird angenommen. Also ihr habt über 100 Mitarbeitende. Wie viele Klientinnen, Patientinnen habt ihr so grob über den Daumen?
Also die gesamte Kundenkartei, also die ist schon sehr, sehr groß. Am Tag bewegen wir so schon über 1000 Leute oben und nochmal bestimmt 400, 500 Leute unten. Also das heißt, oben ist Therapie. Das ist auch immer noch der größte Teil, da kommen wir ja auch her. Das ist auch der größte Betriebsteil. Und unten ist praktisch das Fitnessstudio, das gesundheitsorientierte. Und da bewegen wir schon auch 400, 500 Leute am Tag.
Krass. Ja. Ich habe in einem Zeitungsinterview gelesen von dir, dass das langfristige, die Vision, wir hatten ja heute schon mal das Visionenthema, ist, dass niemand mehr einen Rollator braucht in Rüsselsheim.
Ja.
Ist das immer noch so? Das ist immer noch dein...
Ja, wie geil wäre das? Ja?
Das ist
also
super cool.
Wenn wir die Leute wirklich an dem Punkt cashen oder bei uns haben, an dem sie gerade einen brauchen könnten und da ansetzen, dann würden sie keinen brauchen.
Wie macht man das?
Muskeln. Muskelaufbau. Also ich kann es an einem Beispiel eigentlich meiner Oma schon auch festmachen, weil meine Oma ist 97 und die ist echt noch klar im Kopf. Nur körperlich völlig heruntergewirtschaftet. Ja, also ich komme ja auch aus der Landwirtschaft und die Großeltern haben schon immer noch, ja, Kartoffeln ausgemacht mit der Hand und so, ne, Spargel gestochen. Also es war wirklich körperlich krass und die läuft oder lief auch schon lange im rechten Winkel und irgendwann hat sie den Rollator genommen und sich halt draufgestützt.
So. Ab dann ist.
Und ab dann ist Kacke. Dann ist das wirklich diese Abwärtsspirale und wenn sie da verstanden hätte, dass sie eigentlich Muskulatur braucht, wirklich für die letzten 10, 20 Jahre, um von der Couch aufzustehen, den Transfer vom Bett auf was auch immer wohin zu machen, dann würde sie heute noch sich einfach selbst versorgen lassen, versorgen können. Und für meine Familie ist das ein total großes Thema, ne? Die Oma irgendwie so zu Hause zu haben, die man nicht weggeben will, aber die halt einfach nicht mehr kann. So, ne? Und das kann man vermeiden. Also Einschläge, ne? Schwere Einschläge jetzt mal, da kann man manchmal auch nichts machen. Aber es ist schon entscheidend, mit welchen Voraussetzungen du in das Alter gehst, ob du Muskeln hast oder nicht.
Siehst du das auch bei Kundinnen und Kunden von euch, die jetzt vielleicht noch ein bisschen entfernt sind vom Rollatoralter sozusagen, aber die präventiv zu euch kommen, eigeninitiativ, die sagen, ich will was tun und ich will gezielt quasi vorsorgen, um im Alter noch aufrecht gehen zu können?
Ja, auf jeden Fall. Wer das verstanden hat, der kann wirklich gesund sterben. Sagen wir es mal so, ja, oder nach einem langen Leben hoffentlich gesund sterben. Es ist einfach die Sache, dass wir schon relativ früh an Muskulatur verlieren. Also der Körper baut ja nicht unendlich Muskelzellen auf und wir wachsen ja nicht ständig. Irgendwann haben wir unseren Zenit erreicht und dann geht es bergab und mit der Muskulatur auch. Und es ist relativ früh, also schon Mitte, Ende 20 ist da... Ich sag mal, ja,
oh Gott,
sind so die ersten Anzeichen und dann sollte man irgendwann 30, 40, mit 40 auf jeden Fall schon irgendwie was getan haben, ja, und ja, dem entgegenwirken, um auch den Stand zu halten. Aber die gute Nachricht ist, Muskelzellen und Muskeln bauen sich auch in jedem Alter auf. Also das ist zum Beispiel, ne? Genauso wie Knochen, auch Osteoporose oder irgendwas, auch Knochenzellen bauen sich eigentlich in jedem Alter auf. Von daher, es lohnt sich immer, anzufangen und nicht zu denken, naja, jetzt ist auch egal.
Ja, aber wird gern schnell vergessen, so im Alltag. Und dann, wenn du irgendeinen blöden Beruf hast, wo du halt auch einfach null Bewegung drin hast.
Ja, das ist, finde ich, ist fast noch schlimmer, wenn du so einen bewegungslosen Job hast, als wenn du einen hast, wo du wirklich körperlich viel arbeitest. Du hast es schon gesagt, mit Landwirtschaft und so weiter. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass du da einen Hintergrund hast. Auf unserer Liste steht auch noch der ein oder andere Landwirt oder jungen Landwirt, wo ich auch einfach weiß, dass die natürlich körperlich unfassbar fertig sind am Ende vom Tag, trotz aller Maschinen, die es so gibt und so weiter. Aber wahrscheinlich ist diese Zielgruppe auch nochmal schwierig zu bekommen, weil wann soll jemand, der den ganzen Tag arbeitet und in der Landwirtschaft ist es ja nochmal krasser.
Das ist auch eine andere Einstellung. Ja. Die kommen erst, wenn sie den Kopf unterm Arm tragen.
Oh. Okay. Und dann aber die Büroleute, die halt wirklich dann immer nur so sitzen. Das ist natürlich auch schwierig. Ja, und ich glaube, den inneren Schweinehund da zu überwinden, ja, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber dazu haben wir auch nochmal, glaube ich, Leute hier, die...
Und es gibt ja, also Richtung Bürojobs, gibt es ja dann immer so tolle Helferlein irgendwie, dass du einen ergonomischen Stuhl hast. Und dann ist das damit dann schon getan oder...
Nein.
In den Köpfen von den Leuten, ja.
Ich habe jetzt so eine, endlich mal für die Maus und für die Tastatur so ein Ding, dass die Handgelenke nicht so krass sind, weil, wie man sieht, bin ich hier immer noch... so vom Klettern so ein bisschen lädiert. Ich habe so einen kleinen Tennisarm. Wie sehr nervt es dich, wenn Leute zu dir kommen und sagen, ich habe da einen Tennisarm, was kann ich denn da machen? So, also Freunde jetzt.
Ja, ja.
Wirst du privat belästigt damit?
Also jetzt nicht mehr.
Okay.
Weil die haben natürlich auch unsere Reise so mitgekriegt und die fragen dann jetzt eher andere Themen. Aber für Physios ist es schon ein Thema, da wirst du schon...
Kannst du mich mal massieren.
Ja, ja. Oder man wird immer so genau auf dieses Massieren reduziert. Das
Das glaube ich.
Das ist eher so, ich kann eigentlich echt viel mehr als jetzt irgendwie massieren. So, ne? Und das ist, glaube ich, schon Thema. Auf der anderen Seite ist es eigentlich nur eine Bitte um Hilfe. Und es ist ja dann deine Sache, was du draus machst. So, ne? Also ich muss mir den Schuh ja nicht anziehen, jetzt da irgendwie was tun zu müssen, sondern ich kann ja beratend zur Seite stehen. Also das ist auch eine Option.
Vermisst du es, an der Bank zu sein?
Manchmal schon auch ein bisschen. Also ich bin auch immer mal wieder, wenn bei uns die Schweinegrippe ausfällt oder sowas ausbricht dann, und viele ausfallen, dann bin ich auch immer mal wieder so die Feuerwehr. Aber wirklich nicht oft. vom Tagesablauf ist es manchmal schon schön gewesen, weil du mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenkommst. Mhm. Zwar auch immer nur kurz, also ich sag mal im schlechtesten Fall bei uns 20 Minuten, manchmal aber auch länger im Sport oder so. Und das schon sehr, sehr vielseitig ist, aber halt auch getaktet. Also früher bin ich eigentlich, ich habe dann um 8 angefangen, um, weiß ich nicht, 16 Uhr warst du fertig und dann war alles abgearbeitet und dann ist man nach Hause und dann war auch der Kopf frei. So, ne? Das ist halt heute was anderes.
Glaube ich.
Ein wenig, ja. Ja.
Ich möchte total gerne nochmal sprechen über diese Unternehmerinnen-Sache. Mhm. Weil ich das natürlich als Feministin auch sehr cool finde, dass Frauen in Führungspositionen auch gesehen werden und gewertschätzt werden. Diesen Zeitungsartikel, aus dem ich dich gerade zitiert habe, fand ich total interessant, dass der nicht die Chance genutzt hat, auch das letzte Wort quasi dir zu überlassen oder einer Frau. Nein, das war dann Tarek Al-Wazir vergönnt quasi in dem Zeitungsartikel, was natürlich irgendwie auch einen Sinn ergeben hat, weil er ja diesen Preis das übergeben hat sozusagen. Aber trotzdem dachte ich mir so, warum kann jetzt nicht auch die Frau einfach, um die es geht, nochmal irgendwie, naja gut, das muss man sich dann vielleicht fragen. Aber generell, hast du das Gefühl, im Unternehmerinnen- oder im Unternehmerbereich sind Frauen noch unterrepräsentiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich noch nie, muss ich ja wirklich gestehen, davor so viel mit dem Thema beschäftigt. Weil für mich war auch immer, also Jan und ich sind schon immer ein Team, schon immer auf Augenhöhe, schon immer partnerschaftlich und haben das Ganze zusammen gemacht. Und da war mir nie dieses Frau-Mann-Thema nie so präsent, weil das für uns gar kein Thema war. Ne? Also es waren eher immer persönliche Stärken und nicht weibliche oder männliche, die wir irgendwie verteilt oder eingesetzt haben. Ja, und mit diesem Unternehmerinnenpreis habe ich mich erstmal damit beschäftigt und war eigentlich ein bisschen schockiert, weil das so, ich bin so aus meiner Blase raus und dachte, ach Gott, das ist ja schon, das ist scheiße. Ja, also wirklich, das sind schon in Führungspositionen, ich glaube, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, wirklich unterrepräsentiert. Gibt es auch neue Statistiken und so. Ja, und dann gibt es ganz viele tolle Frauen, die ich auch kennengelernt habe, die genau dafür kämpfen, die Netzwerke schaffen, Plattformen schaffen, um Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen. Ja, also auf jeden Fall.
Wie funktioniert es denn? Ist das eine Auszeichnung, die generell nur an Frauen vergeben wird? Oder geht es da um Unternehmer/Unternehmerin des Jahres? Bewirbt man sich darauf? Wie ist da dieser Ablauf?
Also es ist so, das ist ein reiner Frauenpreis, also Unternehmerin des Jahres ist das. Und man bewirbt sich. Genau. Und ich bin eigentlich auch, ich bin irgendwie beim ich habe marketingtechnisch einfach mal irgendwie was gesucht, okay, wo können wir denn mal dran teilnehmen, was irgendwie ja ein bisschen cooler ist, so als Medifit. Und da habe ich einfach gesucht, was gibt es denn so auf dem Markt, irgendwie Top-Arbeitgeber und weiß ich nicht, da habe ich mich einfach mal durchgescrollt und bin dann da irgendwie hängen geblieben bei diesem Unternehmerinnenpreis und habe gedacht, okay, was muss man dafür machen? Und dann bin ich immer so tiefer reingekommen und irgendwann bei diesem Fragebogen und dann habe ich gedacht, naja, komm, füll mir mal aus. Ja, ich hätte aber auch nie gedacht, dass das irgendwie was wird, so, ne? Weil Hessen ist ja schon dann auch ein bisschen mehr als Rüsselsheim und so.
Ja. Weißt du, wie viele sich letztes Jahr beworben haben?
Nee, das haben sie nicht verraten.
Okay. Ich habe jetzt nämlich mal kurz nebenbei ein bisschen gegoogelt.
Aber es ist ja schon eine hohe Auszeichnung. Ich meine, es ist ja auch politisch verknüpft. Und
also Preisübergabe in Wiesbaden beim Wirtschaftsministerium.
Frankfurt IHK.
Oder Frankfurt IHK.
Genau.
Ja, ich habe jetzt auch keine Zahl gefunden. Also die Bewerbungsphase für 24 läuft auf jeden Fall. Und ich habe jetzt eben noch mal kurz gecheckt, wenn diese Folge rauskommt. Das müsste jetzt der 6. oder 7. Juni sein.
Ja, das ist der 6.
Der 6. Und die Bewerbungsphase für 24 endet am 9. Juni. Also wir können noch Werbung dafür machen, dass sich jemand
ihr habt noch schnell 3 Tage
mit einer Nadel noch irgendwas zusammenstrickt. Und dann,
prinzipiell, also ich, in meinem Hinterkopf denke ich die ganze Zeit, wie ist es denn hier in Rüsselsheim mit den Unternehmerinnen? Ich meine, wir haben Gründerinnen hier, die du auch kennst, Franziska Weiser, die ja mit ihrem Startup mit Rocket natürlich irgendwie, aber auch natürlich mit Carré vorrangig unterwegs ist. Im Gewerbeverein sind Frauen, die Geschäftsführerinnen sind von ihren Gewerben und so. Aber
und es gibt dieses Netzwerk.
Mhm, genau.
Das, genau.
Die, dieses Netzwerk?
Das Unternehmerinnen-Netzwerk.
Mhm. Das ist aber kein reines Rüsselsheim-Ding, ne?
Nö, mittlerweile nicht mehr. Also es war das Rüsselsheim, also Rüsselsheimer Unternehmerinnen-Netzwerk, so heißt es. Und das wurde damals auch von der Wirtschaftsförderung gegründet und dann irgendwann alleine ans Laufen gebracht. So, und mittlerweile sind wir, ich meine, um die 65 Frauen. Einzelunternehmerinnen, Unternehmerinnen mit Mitarbeitern ohne.
Das ist ja irre.
Aus ganz vielen verschiedenen Branchen, also auch wirklich sehr, sehr bunt, sehr erfolgreich, noch am Anfang, in der Mitte, schon bei der Betriebsübergabe vielleicht oder so. Also wirklich sehr, sehr interessante Frauen sind da schon auch dabei. Also,
sau interessant.
Ja.
Das ist schon cool, weil. Und dann aber umso erschreckender, dass die nicht so sichtbar sind.
Ja, ja, ja. Ja.
Warum?
Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Frauenthema.
Dass also, wir das nicht so an die große Glocke hängen, meinst du? Oder?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt eine befreundete Unternehmerin, jetzt hier nicht aus Rüsselsheim, aber die ist jetzt nominiert für den Female Award irgendwas im
Female
Bereich.
Female Founders, ist das sowas. Das?
Nee, ich müsste jetzt nochmal gucken. Mhm. Aber auch eine richtig coole, große Auszeichnung im Bereich Transformation. Mhm. Und die sagt auch, also sie kann das gar nicht so richtig für sich bewerben und sowas, ne? Und traut sich da gar nicht so irgendwie, das mal rauszuschreien, tatsächlich, ja. Und
das ist irgendwie auf eine Art so schade.
Mhm.
Ja, und wertvoll. Also ich meine, ja. jeder Wert ist ja irgendwo wertvoll, bis man ihn übertreibt, dann wird es irgendwie komisch. Ja, aber ich glaube schon, dass das dass uns das irgendwie eint. Also, ja. Aber auch das Rüsselsheimer Unternehmerinnen-Netzwerk ist wirklich ganz, ganz toll. Die Organisation machen die Gilly Ward und ich. Mhm. Und ich bin, sage ich mal so, für die, ich sag's mal, Sichtbarkeit zuständig. Ne? Die Gilly macht die ganze Organisation von uns, von unseren Treffen. Ja, und dann machen wir von der Betriebsbegehung im Betrieb oder Vorträge haben wir jetzt noch vor. Eine Webseite ist im Entstehen, damit uns tatsächlich auch mal jemand sieht oder auch weiß, wer wir sind. Ja. Und ein Format ist zum Beispiel der Runch, da treffen wir uns immer. Also Run heißen wir so als Abkürzung. Und da treffen wir uns immer zum Austausch irgendwie mal auf die Schnelle mittags. Ja.
Das ist ja doch was on top kommt zu deinem Hauptjob. Also das sind ja noch Aktivitäten, die quasi, also diese ganzen Vernetzungsarbeiten, das ist ja unfassbar viel Zeit. Und du hast Familie, du hast auch noch ein Privatleben wahrscheinlich. Hoffentlich.
Ja.
Wo kommt diese Energie her? Bist du einfach so ein energetischer Mensch oder... Weil allein schon vom Zuhören.
Wie viele Stunden hat dein Tag?
Das ist die Frage. Genau, Christian, super.
Nee, ich empfinde das gar nicht so, tatsächlich. Ja, also ich.
Oder gibt dir das Energie, was du
ja, machst? Ja, schon auch. Also ich gehe auch nirgendwo hin, wo es mir jetzt keine geben würde, irgendwie. Ja? Also ich muss auch sagen, ich spare mir Aktivitäten, die das nicht tun oder auch Veranstaltungen. Ich muss jetzt nicht auf jeder Veranstaltung irgendwie da. Rumtanzen, den Impuls habe ich jetzt nicht so, ne? Also wenn ich da Bock habe, dann ja, aber wenn nicht, dann halt nicht. So, dann machen wir lieber was als Familie oder sowas, ne? Oder irgendwie.
Cool.
Oder auch mal gar nichts.
Ja. Wie, da habe ich so eine persönliche Frage, wie macht man denn am besten gar nichts? Das fällt mir unendlich schwer.
Also es wäre jetzt auch ziemlich arrogant, wenn ich sagen würde, ja, das ist ja alles irgendwie total einfach. Natürlich.
Das klingt nicht, so, also falls
ja,
du...
Das Mindset.
Ja, es ist natürlich so, das Abschalten können. Ne? Also so im Zeitalter mit Übererreichbarkeit und so weiter habe auch natürlich ich irgendwie ständig das Handy am Mann. Ne? Und die Kinder sind dann ganz gut der Spiegel, die dann irgendwann sagen, oh Mama, ich weiß, du arbeitest damit, aber es geht mir jetzt richtig auf den Sack. Und da habe ich so, die Maria, also so heißt sie, unsere Tochter, die habe ich so ein bisschen als Regulativ genommen. Da haben wir so einen Deal und sie erlaubt mir das so, ne? Oder cool. Ich muss halt vorher fragen und dann ist das auch cool, ne? Oder es ist einfach ein bisschen Disziplin, diszipliniert damit umgehen. Aber dieses Nichtsmachen tatsächlich ist immer wieder, ich muss das auch neu lernen. Also am liebsten mache ich irgendwas mit Bewegung. So, ne? Das ist halt schon, also ich komme vom Handball auch und da war es schon immer, sag ich mal, kraftvoll. Da hast du einen Feind, da hast du einen Ball, da hast du ein Ziel. So, ne? Und das hat mir immer gut getan und dann bin ich so im Flow. Also dann denke ich auch nicht an irgendwelche, oh, du musst noch das machen oder hier noch abarbeiten oder weiß ich nicht was. Dann ist man so im Flow und seitdem ich nicht mehr Handball spiele, fällt es mir sehr schwer, sowas wieder zu finden oder zu reproduzieren. Das ist tatsächlich so. Es muss irgendwas mit Bewegung sein.
Hast du einen anderen Sport, den du regelmäßig jetzt machst?
Ja, tatsächlich bei uns. Also wir haben sonntags, vormittags haben wir einen Kurs Strong Nation, heißt es. Und das ist, sind so teilweise Bewegungsabfolgen, relativ dynamisch, explosiv und kommt so ein bisschen aus dem HIIT-Training. Mhm. Und das mache ich unheimlich gerne, weil ich dann, weil ich mich dann auch spüre. So, mhm. ne? Also ich muss halt auch einfach mal am Boden liegen und denken, oh, ich kann nicht mehr. Und dann kannst du doch noch. So, ne? Das ist, ja. Also das fällt mir deutlich leichter, als jetzt in die Entspannungskurse zu gehen oder so.
Ja, weil dann der Kopf, glaube ich, aber auch einfach, also je langsamer der Kurs ist, desto mehr denke ich eigentlich nach. So.
Du gibst ja nicht die Möglichkeit, dich irgendwie verlieren zu können in Gedanken. Deswegen, ich weiß nicht, was wäre mir eingefallen, jetzt um irgendwie nichts zu machen, spazieren gehen. Aber da ist dann auch die Gefahr, weil du hast dann auch wieder Handy und alles Mögliche mit dabei.
Ich glaube, man muss wirklich einfach das Handy konsequent irgendwo lassen.
Ja.
Oder mal aber verlieren, so wie.
Aber Training finde ich gut.
Leute.
Ja. Und Hit-Training umso besser, weil. Wenn es gut gemacht ist, hast du keine Zeit zu denken.
Ja, genau, eben.
Da ist man wirklich nur am.
Was auch cool ist, was ich kennengelernt habe, aber auch nicht mehr, das ist jetzt ein guter Impuls, auch nicht mehr so oft mache, ist das Brain Kinetic. Kennt ihr das? Mhm. Das ist praktisch auch, du kannst über gewisse, also sowas wie jonglieren. Mhm. Also du jonglierst und wenn du jonglierst und gerade das Jonglieren
konzentrierst dich nur
genau, darauf. Dann hast du keine Zeit mehr dran, an irgendwas anderes zu denken. Und da gibt es Abfolgen, wie du praktisch ganz hoch koordinativ mit Armen, Beinen und so weiter was machst und dich dadurch in diesen Flow bringst. Sowas ist auch mein Ding, sag ich mal. Ne?
Das fällt mir auch sehr schwer. Also das geht schon los mit bei solchen Sachen. Ja. So, also gleichzeitig die Hand über den Kopf kreisen, die auf den Bauch klopfen.
Was auch schön ist, irgendwie Füße, V-Position, die Hände nach innen, dann...
Oh Gott, ja, okay, da hört es dann auch schon auf.
Absolute Hölle. Oder man hat immer irgendwo einen Part, auch in der Familie, die so ein bisschen reguliert, weil wenn ein Deal mit deiner Tochter, sehr gut. Und in deinem Fragebogen hast du auch eine Antwort gegeben, wo dieses doch sehr resolut sein, glaube ich, auch wieder rauskommt. Das merkwürdigste Zitat, was du bekommen hast, stammt von deiner Tochter.
Kompliment.
Und zwar, dass du, also Zitat, Mama, du bist die verrückteste Mama der Welt. Und Stella schreibt, vorher wird zu den Fragen immer noch mal so ein paar Gedanken mit dazu. Ja, eine Frage ist, wie alt ist deine Tochter? Und dann explizit, die Situation. Hast du was Verrücktes gemacht oder kam das so komplett aus dem Nichts?
Also die Maria ist 7, die kommt jetzt dieses Jahr in die 2. Klasse und die Situation war, glaube ich, bei uns oben in der Küche, wo wir völlig die Nerven verloren haben, irgendwie laut Musik und getanzt und weiß ich nicht was. So, ne?
Schön.
Und das machen wir schon öfter oder mir ist einfach wichtig, dass sie auch mal so ein bisschen loslassen kann. Ne? Also nicht so immer dieses, oh, was sollen die Nachbarn denken und wenn ich jetzt das mache und weiß ich nicht was, ne? Dass sie so sich diese Freiheit im Kopf irgendwie lange behält. Mal gucken. Und so eine Situation war das. Und wir haben dann auch noch ihren Geburtstag gefeiert und da haben wir bei uns Heimkino gefeiert und dann war ich irgendwie die Kinokartenabreißerin und haben das so und diese Situation, die liebt sie. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch schwer am Wickel, weil sie natürlich auch was bestellen kann und auch sag ich mal, eine starke Persönlichkeit ist und ja.
Ich finde das cool, ich finde das zeigt irgendwie ohne sie jetzt zu kennen, finde ich das beeindruckend, dass sie auch dir sagen kann, ich weiß, du arbeitest am Handy, aber ich finde das blöd jetzt. Das finde ich schon, das finde ich gut, wenn Kinder sowas artikulieren können.
Ja. Wir haben eine Liegestütz-Challenge draus gemacht. Sie fragt dann immer, Mama, Liegestütz oder Kniebeuge?
Das ist sweet, ist schön. Das ist bestimmt auch cool für dich als jemand, der mit Sport und mit Bewegung und Beweglichkeit zu tun hat, wenn man sieht, dass das irgendwie bei den Kindern so fruchtet, bei den eigenen und dass da irgendwie ein Bezug dazu da ist. Spielt sie auch Handball?
Ja, Gott sei Dank. Nee, Quatsch. Wir haben sie auf keinen Fall dahin gedrängt. Nee, also...
Niemals.
Gab halt nur den einen Verein. Nee, die reitet auch, die spielt auch Handball da in Eddersheim. Die machen das auch total toll und es macht ihr auch Spaß. Ja, also wir drängen sie zu nichts. Ja, es gibt auch Kinder, die machen in dem Alter ja schon irgendwie, also irgendwie Leistungssport und so. Da haben wir jetzt noch nicht so, da könnten wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen vielleicht. Das kommt, also alles, was sie macht, kommt so aus ihr. Also sie schwimmt auch total gerne und auch richtig, richtig gut. Da sind wir jetzt am Überlegen, wie fördern wir das, ohne dass sie halt gleich 5 Stunden die Woche da gefangen ist in dem Verein. Ja. So, ne?
So ein kompetitives Element hat.
Ja, genau.
Ja, aber vom Energielevel habe ich das Gefühl, matcht ihr ganz gut.
Maria und ja. Alle eigentlich. Also ich glaube, der Jan ist ja noch energetischer.
Ja, also das kann man ganz schön in dem Podcast, den ich eingangs erwähnt habe, wo ihr beide zu Gast seid, da ging es sehr explizit um Geschäftsführung im Physiobereich, sage ich mal. Genau. Da finde ich, konnte man auch nochmal ganz gut auch zwischenmenschlich einfach wahrnehmen, wie ihr als Duo quasi agiert. Ich finde das immer bewundernswert. Wir haben ja öfter mal Leute hier, die mit ihrem Partner oder Partnerin was starten so quasi und auch zusammenarbeiten, erst in der letzten Folge jetzt mit Michael Kirchberger und Doris Andörfer, die Filmtage machen, die ja auch das als Paar handeln. Das finde ich immer krass, weil ich mich immer frage, ob das nicht, weil man macht ja dann alles zusammen. Man ist ja, also ja, im Privatleben und im Beruf. Ich finde es schon crazy, dass das funktioniert auch. Ja. Und bei euch funktioniert es ja offensichtlich seit Jahren jetzt wirklich sehr gut.
Ja, ach, wir haben auch Höhen und Tiefen, ganz klar, ne? Klar. Und wir strugglen auch. Und ich glaube, für uns ist genau das gut, in eine Richtung zusammenzugehen irgendwie, weil man dann was zusammen schafft. Das ist irgendwie so unser Ding. Aber wir besetzen auch andere oder unterschiedliche Themenbereiche bei uns. Ja? Also der Jan besetzt schon auch den Bereich Finanzen bei uns. Und ich habe ganz klar Marketing, Vertrieb, Mitarbeiter, Coaching intern vielleicht ein bisschen oder so. Ja. Also genau, also das ist schon, da kommen wir uns nicht so ins Gehege.
Und dass das im Alltag, aber also so im privaten Alltag, gibt es da überhaupt noch eine Trennung? Oder also ich glaube, man rutscht da bestimmt schnell rein, dass man dann trotzdem über die Arbeit redet, weil es halt irgendwie, weil die andere Person weiß, was man tut. So.
Also unsere Strategie ist zu priorisieren, dass wir wirklich vorher sagen, okay, jetzt haben wir den Hut auf oder den Hut auf. Klappt mal gut, mal klappt es nicht. Da ist auch die Maria eigentlich ein ganz guter Spiegel. Jetzt redet dauernd über das Medifit und so weiter. Jetzt stopp. So, ne? Also das ist halt wirklich cool auch, dass sie sich da so artikuliert. Ja. Und aber ja, also es ist schon, am Anfang habe ich immer versucht, da so das klar zu trennen. Aber das ist eigentlich kaum möglich. Ich meine, das Medifit ist unser Leben, das ist unser Baby. Wir lieben auch, was wir machen, ja. Auch mit allen Herausforderungen. Und irgendwie, wir haben ja kein Arbeits-Ich und kein Zuhause-Ich, was wir irgendwie dann drin lassen und dann als ein anderer Mensch losgehen oder sowas, ne? Und und dann haben wir auch Konflikte, klar. Wir hauen uns auch zu Hause schwer die Köpfe ein. Und dann vertragen wir uns
wieder. Wird mal mit lauter Musik durch die Küche getanzt.
Genau.
Ja. Sehr schön.
Ich muss noch mal drauf zurückkommen. Ja. Was ist dein landwirtschaftlicher Hintergrund?
Ach so, ja.
Interessiert mich schon.
Also ich komme aus Nauheim und meine Eltern, die hatten Landwirtschaft, einen landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb in der Bahnhofstraße. Gegenüber der Kupferkanne, die jetzt geschlossen wird. Ja, genau. Also wir hatten Direktvermarktung, so ein Hoflädchen, Obst, Gemüse, Spargel im Sommer und so. Und dann, ja, damit sind wir aufgewachsen. Ganz am Anfang noch Schweine und Kühe.
Ach, krass.
Und das war schon ziemlich, also auch sehr, sehr prägend für mich. Schon auch so dieser Clan. Ne? Also wir sind ja schon, wir sind jetzt keine 50-Leute-Familie oder sowas. Ne? Aber wenn es hart auf hart kam, hat halt einfach jeder auf dem auf dem Acker gestanden und hat geholfen, egal wie alt oder so er war. Ne? So, und das war schon auch schön. Also, ja.
Das glaube ich. Schon ein komplett anderes Leben einfach so. Und Ach was, okay, gut. Das heißt, das beantwortet auch gleich meine nächste Frage. Du bist gar nicht aus Rüsselsheim, aber du bist hier schon verwurzelt jetzt mittlerweile, oder?
Ja, ja. Also ich komme aus, also Elternhaus ist in Nauheim. Ich bin hier aber schon immer zur Schule gegangen. Und total, ich könnte mir gar nicht anders vorstellen, irgendwie woanders zu leben. Außer vielleicht ganz weg. Aber es,
Deswegen finde ich noch eine Antwort aus dem Fragebogen wieder. Also ich habe es auch wieder gelesen, habe mich sehr gefreut. Auf die neue Frage, wenn man mich fragt, wie Rüsselsheim ist, dann hast du geantwortet, besser als der Rüsselsheimer denkt.
Ja.
Und war es bei Elmar? Oder nee, letzte Folge war es, glaube ich, auch schon, wo ich dann gedacht habe, okay, ich habe es gelesen und Arme in die Luft und habe gedacht, ja.
Mach das aber
genau, immer. Genau das.
Ja, ja. Wie kommt das? Also,
ja, ach, weil dieses ständige Schlechtgeschwätze, in welcher schlimmen, schlechten, kriminellen und weiß ich nicht was hässlichen Stadt wir leben, mir einfach kolossal auf die Nerven geht. Mhm. So, also nur diese, es gibt immer zwei Seiten von einer Medaille. Ich bin kein Mensch, der das jetzt nicht sieht. Natürlich, also wir sitzen ja mitten in der Innenstadt und natürlich sehen wir auch die ein oder andere Situation, die jetzt irgendwie brenzlig ist oder sowas, ne? Das wegzudiskutieren wäre jetzt auch falsch. Aber ich sehe auch die schönen Seiten und ich sehe auch die Gemeinschaft und ich sehe auch ganz viele Menschen hier in Rüsselsheim, die gemeinsam hier was wuppen wollen, die das besser machen wollen. Und ich glaube, wenn wir einfach mal uns zusammenschließen, nicht immer in so 100 Millionen Splittergruppen, die irgendwas machen alleine. Wenn man das irgendwann mal schafft, zusammenzurücken und dann auch was für Rüsselsheim zu tun, auch für das Image dieser Stadt auch zu machen. Ja, also das kann ja auch durchaus eine Marke sein. Mhm. Also ich meine, Berlin ist auch eine Marke, die haben eine höhere Kriminalität als wir. Also so damit vielleicht auch ein bisschen spielen, so, ne? Oder auch aufeinander zugehen. Ja, das ist irgendwie so, das verstehe ich nicht immer, wie man da halt ständig gedanklich sich nicht weiterentwickeln kann und immer bei dem Thema bleiben kann, Rüsselsheim ist halt irgendwie Kacke.
Ja, dann denke ich dann auch immer, dann geh doch.
Ja, genau.
Das habe ich mich auch schon ewig gefragt. Ich bin Historiker und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Nostalgie. Weil das genauso mit diesem Meckern, es gibt Verantwortung ab. Also wenn ich darüber meckere, muss ich mich nicht darum kümmern, weil es ist ja furchtbar und wenn es furchtbar ist, ist es nicht veränderbar. Ja,
ist halt dissoziiert ein
bisschen, und, ne? Genau, und die Verantwortung liegt bei den anderen. Das ist ja, dieses Meckern zielt ja immer darauf hin, dass jemand anderes was machen soll. Ja. Und dann kommt vielleicht doch die eine Person oder die eine Gruppe und macht tatsächlich was. Und dann wehrt es diese Meckerfraktion dann halt wieder auf, weil man hat ja darauf hingewiesen. Und das ist, ich weiß noch nicht mal, ob das sehr, sehr symptomatisch für Rüsselsheim ist. Also es wird in anderen Städten nicht viel besser sein. Stimmt. Aber es ist sehr, sehr präsent und sehr prägnant. Und das hindert einfach sehr vieles, was hier tatsächlich passieren könnte.
Ja, ich glaube auch, wir tun gut daran, dieses Nostalgie finde ich schon gut. Also ich glaube, die Tradition zu wahren und damit irgendwie in die Zukunft zu starten. Das wäre halt cool. Wir haben hier so viel Tradition, ja, und so viel überliefert und so viele tolle Geschichten. Warum verwendet man die nicht? Schreit die nach außen und sagt, ey, das ist richtig cool hier. Ja, ja, wir haben unsere Herausforderungen wie jede andere Großstadt. Innenstadtsterben ist jetzt kein Rüsselsheim-Thema.
Ja. Also, nee, beileibe nicht. Also das sieht man ja auch gerade, wir waren ja quasi Vorreiter mit dem geschlossenen Karstadt. Das, was jetzt gerade in allen anderen Städten um uns herum passiert. Und zu sehen, was die daraus machen, ist auch super interessant. Wir haben jetzt halt das daraus gemacht. Sind ja auch quasi eure direkten Nachbarn. Ihr hattet ja die Baustelle die ganze Zeit vor der Tür.
Ja.
Am Friedensplatz quasi. Das stimmt. Ich war in Behandlung bei euch. Ich erinnere mich gerade überhaupt nicht mehr, was ich da hatte. Ich hatte auf jeden Fall irgendwas Physiotherapeutisches. Weiß ich nicht mehr genau. Da weiß ich noch, dass die Baustelle super laut war und das hat mir so leid getan für alle Leute, die da gearbeitet haben und auch die Kundinnen und Kunden natürlich. Ja,
genau. Und das Gebäude ist ein bisschen näher herangerückt, beziehungsweise ist jetzt höher. Das ist, glaube ich.
War das flacher vorher?
Ja, davor waren in die Löwenstraße rein, die vorne waren im Eckhaus das Brillenschmidt.
Ja, und dann war da
dann
so ein kleiner.
Neben noch so ein komischer Laden und dann war ja so in diese Ecke der Panda.
Ach ja.
Irgendwie stimmt. Drin. Und dann hat erst Karstadt angefangen. Und jetzt
stimmt, das ist insgesamt ist ein bisschen,
wirklich, ja, ist ein bisschen dunkler geworden in der Straße.
Aber ich finde, das fügt sich in das Ensemble eigentlich echt. Ja. Also.
Und es ist motivierend, weil da sind jetzt Wohnungen und die können die bei euch direkt auf die Fläche gucken. Das ist vielleicht Motivation, dass man sich mal anmeldet.
Ich muss mal ins Fitnessstudio, wirklich.
Genau. Für uns ist gut.
wir haben jetzt schon über Rüsselsheim gesprochen. Dann würde ich sagen, knüpfen wir daran direkt an.
Ich liebe diesen verwirrten Blick immer. Du hast auch noch nicht in den Podcast großartig reingehört.
Nee, ich
dann
bin ganz
kennst du unbedacht. Dann kennst du diesen Jingle nämlich nicht. Und das ist immer sehr schön, genau. Weil die Leute sitzen irgendwie, was?
Alle gucken immer von uns, von dir zu mir. Und so,
Intro
war, muss ich jetzt was machen?
Intro war so ein bisschen Melodien, jetzt kommt auf einmal der Elefant.
Ich liebe den Elefant. Also gut. Es geht um den Lieblingsort in Rüsselsheim.
Ja, Festung, ganz klar. Da haben wir geheiratet.
In der Festung oder habt ihr gefeiert dort?
Gefeiert.
Okay.
Wir haben in der Festung gefeiert, aber wir verbinden das, so unsere Hochzeit einfach mit der Festung. Und ja, und mit Medifit sind wir halt auch, also der Peter macht es immer ganz rühriger da auch für uns und da zu feiern mit unseren unzähligen Motto-Partys und so weiter, ist immer richtig, richtig geil.
Das finde ich total spannend. Was macht ihr für Motto-Partys?
Ach, alles.
Was war das letzte Motto? Und macht ihr die einfach so? Sind das so eure jährlichen Betriebsfeiern?
Ja, ja, genau. Also wir haben einmal im Jahr haben wir ein Sommerevent. Da fahren wir meistens, wenn das passt, irgendwie über Nacht irgendwo in eine Jugendherberge und dann gibt es Wasser, Chillen, Grillen, Fressen, Saufen, schön. Spaß haben. Sowas. Dann haben wir eine tolle Weihnachtsfeier. Die ist halt immer mit einem Motto. Und ja, genau. Und diese Weihnachtsfeiern, die haben wir schon ganz oft halt in der Festung gefeiert und halt immer mit einem Motto. Und das letzte Motto, also wir hatten, das, mein Herzensmotto war, das coolste Motto waren eigentlich 20er Jahre. Mhm. Da waren wir aber in Wallau irgendwo und das war richtig, richtig gut. Also da waren halt alle auch so aufgebrezelt, ne? Oder haben sich Gedanken gemacht und kamen dann auch so, also richtig schön. War eine ganz, ganz tolle Feier. Cool. Und das letzte Motto war tatsächlich in der Festung Rocky Horror Picture Show. Und da haben einige halt auch richtig die Nerven.
Ich hoffe, ihr hattet Klopapier dabei.
Richtig witzig, wirklich.
Sehr gut.
Richtig
witzig. Oh, wie cool. Voll geil. Ach, krass. Ja. Mit dem, also ich finde es schon ungewöhnlich, dass man das als Motto-Party macht. Also Weihnachtsfeiern an sich sind ja schon immer interessant.
Ja, das hat sich interessant eingebürgert, ja.
Das ist jetzt auch die Frage, macht ihr Weihnachtsfeiern im Winter oder...
Ja, ja. Also okay. So irgendwann November, Ende November.
Okay, es gibt ja auch Betriebe, die machen das später, genau. Weil dann nichts mehr so
viel ausgebucht ist. Nehmen uns, weil das Wetter schöner ist.
Zum Beispiel, ja. Hatte mehrere Vorteile. Ach, sau cool. Ja, die Festung, ich glaube, das ist auch so eine Herzensangelegenheit natürlich von dir irgendwo als Historiker.
Die ist versteckt. Und das macht, glaube ich, auch sehr den Reiz aus. Weil man muss erstmal diese Hürde schaffen, in die Ludwig-Dörfler-Allee einzubiegen. Dann hat man natürlich erstmal Palais Werner, die Opel-Villen, denke ich mal, schön. Jetzt ist der Platz davor auch noch neu gemacht, also es hat einen Eindruck. Und dann irgendwo hinten in der Ecke, so verdeckt, da ist irgendwie ein Tunnel. Da trauen sich viele Leute nicht rein, gerade wenn sie von außerhalb sind. Und dann denen erstmal zu erklären, ja, das ist die Festung, das ist das Alte, was hier noch steht. Und ja, dann, wenn man drin ist, dann es ist beeindruckend. Mhm. Ich mache wieder Führungen.
Cool.
Und da kommen wirklich Gruppen aus der ganzen Republik, um sich diese Anlage oder das Museum anzuschauen. Und wir haben halt das große Glück, dass diese Festung damals, als sie gebaut worden ist, schon so patchworkmäßig aufgesetzt worden ist, dass er halt nie angegriffen worden ist, weil es nicht wert. Ja. Deswegen steht die heute noch in sehr großen Teilen. Das macht es für historische Arbeit heute natürlich ganz spannend. Aber ja, es ist halt versteckt. Man muss ja, auf Entdeckung gehen.
Also für Externe ist es auch immer wieder so, hä, was, wie, ihr habt eine Burg so, oder ihr habt eine Festung. Das ist schon für viele irgendwie dann doch selber einfach.
Wo ich mich dann immer so ein bisschen ärgere, ist, wenn man dann irgendwie so, irgendwo findet man Bilder, so Reiseportale bei Twitter oder sonstiges. Und dann hat man sehr häufig die Burgruine aus dem Wernerpark fotografiert. Und dann wird da groß erzählt, ja, das ist hier die Rüsselsheimer Burg, die Festung, von der man immer so viel gehört hat.
Das ist fake, ne? Der Turm ist fake.
Der ist fake.
Nachträglich gebaut worden.
Da steht sogar an einem Türsturz steht das Baujahr.
Was ist das Baujahr?
1875.
Ah, okay.
Ja.
Also schon irgendwie auch ein bisschen alt, aber nicht,
aber
nicht
alt so gemacht.
Nicht festungsalt.
Sehr okay. Auf alt gemacht. Das sieht, im Inneren sieht es nicht so alt aus.
Ja, auch der Festungsgraben. Ich meine, klar, jetzt gerade so ja. Thema Hochzeit, du hast halt fototechnisch, glaube ich, auch viele Möglichkeiten. Mhm. Ich habe in diesem Graben mal Geocaching gemacht.
Kann man immer noch,
Für die Zeitung. Ja. Ist es immer noch aktuell?
Die Caches sind immer noch da. Beziehungsweise der Kollege aus dem Museum, der sich da immer drum gekümmert hat, der ist jetzt seit längerer Zeit in Köln. Ich weiß nicht, aber das war, ich wusste auch so ein, zwei Caches, wo die liegen. Ja, ja, deswegen verrate ich es auch nicht. Ich weiß auch noch, wo die
liegen. Da dachte ich kurz, das wird mein neues Hobby und dann habe ich das nie wieder gemacht. genau, aber das war auch im Festungsgraben und dann finden ja auch manchmal Theaterstücke da statt und so weiter. Das ist schon ein cooler Ort auf jeden Fall. Gute Wahl, würde ich sagen. Wir haben schon über deine Familie gesprochen. Ihr habt noch ein Familienmitglied, das hat offensichtlich Fell und vier Beine. Ich als Katzenmensch muss da natürlich jetzt nochmal nachfragen. Deine unnütze Superkraft wäre es, mit Tieren zu sprechen und das wohl auch aus einem sehr guten Grund. Kannst du den mal ausführen?
Ja, das ist der Konflikt in unserer Familie. Oh. Nee, also wir haben echt eine umtriebige Katze, die ein richtig guter Jäger ist. Und heute Nacht war es schon wieder so, war ich kurz auf der Toilette und dann höre ich sie schon maunzen und denke mir, oh, Schatz, jetzt hat sie schon wieder irgendwie eine Maus am Wickel. Mach die Tür auf, dann liegt schon hier ne, alles ausgebreitet, dann bin ich mit ihr raus, habe diese Maus raus. Ja, und die schleppt halt alles irgendwie rein, von Mäusen bis, also manchmal spielt sie noch mit denen, bevor sie dann killt. Manchmal sind sie nur noch Matsch von Vögeln. Also
Gott, das finde ich mal ganz schlimm.
Und wenn ich ihr irgendwie beibringen könnte, das nicht zu tun, weil ich muss es auch immer wegmachen, dann wäre das natürlich ein großer Gewinn.
Ja, dass man irgendwie denen vermitteln könnte, wir sind stolz auf dich, auch wenn wir, also du musst uns keine toten Tiere bringen. Weil die bringen das ja quasi, habe ich mal gehört.
Die machen sich Sorgen.
Genau, die machen sich Sorgen, dass wir uns, weil wir sind ja groß und dumm und können keine kleinen Tiere jagen. Habe ich mal gehört, dass sie das deswegen machen.
Ja. Ich glaube, die will einfach nur einen sicheren Platz zum Fressen und Knacken. Ich weiß es nicht.
Vielleicht auch. Auf jeden Fall muss man sie ja auch noch loben. Ja. Das finde ich immer ganz furchtbar.
Ja? Ja. Habe ich noch nie gemacht.
Weil sonst bringen sie noch mehr. Also wenn man schimpft, dann denken sie, sie haben was falsch nicht gemacht.
Da dran.
Ja. Also das hab ich mal gelesen. Also,
ja, eigentlich, ja, loben und beim Wegmachen halt nicht so vor den Augen der Katze dann zack und weg, sondern tatsächlich.
Oh, das mache ich.
Boah. Also man muss es ja in Anführungszeichen, ich mache jetzt hier
wertschätzen, Quotes,
wertschätzen und essen. Also in Anführungszeichen
ehrlich
essen.
Jetzt?
Ja, deswegen, das hatte ich auch, ich kenne es auch nur so, dass gerade die Freigängerkatzen dann jagen gehen und wenn sie es ja bringen, ist das so dieses Signal, hier, guck mal, ich habe für dich was erlegt, weil ich sehe dich halt nicht jagen. Und,
das stimmt. Und dich sieht man auch nicht kochen.
Und dann ist hier
ja, das ja. Da schließt sich der Kreis.
Also ich weiß nicht. Vielleicht hilft es, was einfach immer irgendwie was zu essen irgendwo rumstehen zu haben.
Aber das ist bisschen, natürlich ja gut. Wir schimpfen, wir schmeißen es weg.
Dann ist sie komplett.
Wir probieren es
mal. Könntest du mal versuchen.
Ja, das stresst die Katze, weil sie denkt, okay, die haben jetzt noch ein paar Monate und dann sind die weg. Dann sind die um. Dann
macht es klack. Wer macht meinen Dosenbutter auf? Oh Mann. Ja, also ich finde das mit den Mäusen, das ist schwierig.
Deine?
Mhm. Also meine Katzen sind nur im Garten. Der Garten ist eingezäunt und die sind nicht so mega agil und schlau und kommen da nicht drüber. Also jede andere Katze würde da sofort wahrscheinlich drüber steigen. Aber die sind im Garten und im Garten gibt es natürlich auch Mäuse. Vögel gab es schon sehr lange nicht mehr, also haben die schon lange nicht mehr gebracht. Interessiert die auch nicht mehr so sehr. Also, neulich war so eine Amsel da und die Katze hat das gesehen und war so kurz so... hat so ein bisschen so eine Lauerstellung eingenommen und dann, also die Amsel war wirklich nah dran und dann hat es sie aber überhaupt nicht mehr interessiert.
Ja gut, so eine Maus, da musst du einfach nur klack machen, Vogel musst du vielleicht noch springen, vielleicht hakt es daran.
Aber es gibt ja Unterschiede, also es gibt Mäuse, die schmecken ihnen nicht, mit denen wollen die eigentlich nur spielen, die Spitzmäuse finden die nicht, also finden die nur witzig wahrscheinlich, ja, so dieser Instinkt, den man dann so hat. Und dann gibt es aber auch noch so die Hausmäuse, so die eigentlich niedlicher aussehen.
Ja.
Und die fressen die komplett mit Knochen und allem. Und dann kotzen sie dann auch wieder aus.
Ja.
Ah, ja, es ist eine Freude, Katzen zu haben, auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, wir haben ja auch Gartenschläfer bei uns da. Ne?
Mm.
Und,
das tut mir immer am leidsten. Halt das finde ich ganz schlimm. Haben unsere auch schon zweimal angebracht. Die sind ja süß, die sind auch groß.
Voll. Die sind auch eigentlich geschützt.
Ja. Ne? Ja. Ja.
Also ich kann verstehen, dass Tierschützerinnen und Tierschützer auch echt so ein bisschen Pass auf Katzen haben oder auf Katzenhalter, wenn die halt ihre Tiere rauslassen. Aber es ist halt auch echt da kann man jetzt einen Riesenfass aufmachen, ob Tierhaltung überhaupt irgendwie was sein sollte. Aber wenn du eine draußen Katze, die kannst du auch nicht einsperren. Mhm. Ja. Naja, ich habe schon kurz angeschnitten, du kannst nicht kochen. Danke. Ich hau mal direkt
Finger in die Wunde.
Ja, wir haben heute schon zweimal darüber gesprochen. Also von daher muss ich es jetzt auch nochmal thematisieren. Aber das finde ich spannend, dass du das aufgeschrieben hast, dass du überhaupt keine Ahnung von Kochen hast. Weil offensichtlich hast du von Lebensmitteln schon Ahnung. Dein Lifehack nämlich.
Ach so.
Das war ein Übergang, da konnte ich nicht reagieren.
Tut mir leid. Ich habe auf den Blickkontakt gewartet, aber er kam nicht. Dein Lifehack hat was mit Lebensmitteln zu tun. Und ich habe mir daneben geschrieben, Apfel mitbringen. Und was habe ich nicht gemacht? Einen Apfel mitgebracht. Deswegen musst du es jetzt so gut wie es geht anschaulich erklären. Dein Lifehack ist es, den Apfel um das Gehäuse herum zu schälen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe jahrelang einfach nur zwei, also ein Viertel halt gemacht.
Ja, so mache ich es auch. Und dann ist ausgeschabt.
Genau, jedes ausgeschabt. So. Und jetzt habe ich das gesehen, aber auch erst vor zwei Wochen. Hast dir den Apfel, machst einmal so, einmal so, einmal so, einmal so und musst eigentlich gar nichts mehr, also kein Gehäuse mehr rausmachen und nichts.
Heavy?
Es ist im Grunde wie diese Apfel oder dann so die Achtel.
Genau. Ach so, du schneidest quasi in der Mitte.
Dann lässt du das Viereck praktisch stehen. So, also wenn, genau. So.
Ja, ich mache es immer noch auf die andere Art. Obwohl es eigentlich voll logisch ist.
Ich vergesse es auch oft und denke mir, eigentlich wollte ich es doch.
Ja. Hat man
hey,
so
cool, gelernt. Aber das möchte ich jetzt zu Hause auf jeden Fall
machen. Also weniger Schnibbel hast du dadurch.
Ja, das stimmt.
Dass jetzt ein Mords-Lifehack ist, aber
wir nehmen alles mit.
Ja. Am Ende hat man immer noch mehr vom Apfel, als wenn man...
Gut, Apfel ist jetzt auch kein Kochen, das stimmt natürlich. also solange überhaupt jemand was Essbares macht, ist das ja... Also wo kommt es her mit dem Kochen? Bist du... Also man muss ja auch sich die Zeit nehmen dafür. Ich habe auch Freunde, die einfach keine Zeit finden zum Kochen. Vor allem nach so einem langen Arbeitstag. Man auch irgendwie Bock mehr.
Also ich weiß auch nicht ganz genau, woher das kommt. Vielleicht hat auch alle Fähigkeit irgendwie meine Schwester abgekriegt, weil die kocht wunderbar und auch total gerne und auch tagelang. Und meine Mama hat uns das auch schon gezeigt. Also die hat mich jetzt nicht ausgesperrt. Aber entweder habe ich da nicht so das Interesse. Also ich esse einfach lieber irgendwie, als ich koche.
Das finde ich sympathisch. Und,
ja, bei uns ist wirklich der Klassiker. Also wenn es so richtig schmecken soll, dann macht es der Jan tatsächlich. Cool. Also ich kann schon Salat, aber es ist ja auch nicht wirklich kochen. Also für Salat und für Nudeln bin ich zuständig.
Das ist ausreichend. Mehr braucht man eigentlich im Leben auch nicht.
Ja, ich. Ja.
Ne? Apfel aber zum Frühstück, Nudeln zum Mittagessen, Salat zum Abendessen.
Und um den Rest kümmert sich die Katze.
Genau. Oh Gott. ich habe so viel geredet, ich muss jetzt mal kurz was trinken.
Dann springe ich mal weiter.
Ja, bitte.
Dein Guilty Pleasure. Ich kann es auch fühlen.
Ich überhaupt nicht, nämlich.
Okay, nee. Also lange im Schlafanzug bleiben und im Bett arbeiten.
Mein Horror. Lange im Bett bleiben ist schon mein Horror.
Ja?
Ja. Wenn ich wach bin, stehe ich auf.
Ja, meistens schon. Aber wenn man mal keine Termine hat oder was, das ist schon mal...
Es ist schon Luxus irgendwo, aber trotzdem...
Aber es ist schon ein bisschen peinlich.
Nein, gar nein, findest nein, du? Nee. Weil ich habe mich dabei gefragt... ihr seid ja, wir haben ja schon über eure Unternehmenskultur gesprochen. Ja. Und na gut, gerade als jemand, der im Fitnessstudio arbeitet oder Physiotherapeut ist oder Therapeutin, ist Homeoffice nicht so easy möglich, aber natürlich im Backoffice oder generell in der Verwaltung dann schon. Ist das was bei euch in der Unternehmenskultur irgendwie auch verankert ist, wenn jemand einen Job hat, wo am Schreibtisch gearbeitet wird, das Homeoffice einfach präsent ist, also dass es was ist, was mit der Zeit sich mehr etabliert hat?
Also es ist nicht gang und gäbe. Mhm. Also wir hatten es jetzt schon vor Corona, wenn einer irgendwie seinen Struggle hat, weil Kind und was auch immer, und es geht, dann darf er das von zu Hause machen. Wir haben auch Zugänge und so. Wir hätten nur, also wir haben am liebsten die Mannschaft schon zusammen, weil dann auch erst Kultur irgendwie aufkommt, es kommt eine gewisse Dynamik auf, du bist mehr im Team integriert, bist mehr dabei, das ist eher so unser Ding. Mhm. So, ne? Und im Therapiebereich ist es jetzt eh nicht möglich, aber auch jetzt Praxisorganisation, dann haben wir vielleicht mal jemand, der von zu Hause telefoniert oder so, aber sonst eher weniger.
Aber wenn, dann aus dem Bett heraus.
Ja, also es kommt auch wirklich selten, eigentlich schon selten vor, aber wenn... Also das war in der Schulzeit schon so. Ich habe meine Hausaufgaben im Bett gemacht. Ich konnte das überall machen mit, am besten noch der Fernseher lief und weiß ich nicht was so. Ne? Und das würde heute schon auch noch funktionieren. Also völlig entgegen, also sind Jan und ich auch total verschieden. Aber wenn das jetzt meine Arbeit wäre, also ich würde auch meinen Tag verlieren. Also ich brauche auch eine Struktur. Ich muss dann auch, also wenn der Wecker klingelt, bin ich auch wach. Also dann rolle ich mich jetzt nicht noch 10-mal hin und her, dann stehe ich auf und bin eigentlich fertig in 5 Minuten. Aber wenn man mal so keine Termine hat oder sowas und ich habe irgendein Projekt, wo ich mich auch wirklich konzentrieren muss, dann könnte ich auch wirklich stundenlang mit dem Laptop auf den Knien irgendwie im Bett und das fertig machen. Ja.
Ich brauche einen Tisch. Es ist nichts Verwerfliches daran, einfach mal einen ganzen Tag im Schlafanzug durch die Wohnung.
Das wollte ich gar nicht sagen. Nur für mich, das, it's das, not for me.
Weißt da du? Ist wirklich nur peinlich, wenn jemand, wenn dann doch die Tür klingelt und denkt,
ja.
Okay. Ja. Halbwegs jetzt kurz nicht so, gerichtet. Als wäre man gerade aufgewacht.
Genau. Ja. Wir haben über Landwirtschaft jetzt schon gesprochen. Hängt damit auch dein Spitzname zusammen?
Nee.
Kannst du den mal für uns aussprechen? Ich habe ein bisschen, das ist Dialekt, ne?
Ja, das ist der hessische Erbsebrummer.
Was ist das? Also ich bin in Rheinland-Pfalz geboren, aber hier aufgewachsen. Und
die Erbs ist praktisch der Kopf. Mhm. Und wann ist das entstanden? Irgendwann in der Jugend beim Handballspielen. Da bin ich in Büttelborn bei einem Tempo-Gegenstoß gefoult worden und bin auf den Kopf gefallen, hatte eine Gehirnerschütterung und irgendwie muss ich wohl gesagt haben, keine Ahnung, mir tut die Erbs weh oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht genau so. Und seitdem war ich dann halt ja, der Erbsebrummer.
Das ist total schön. Ich war mir hundertprozentig, jetzt hat was mit Landwirtschaft zu tun, aber okay.
Ja. Also habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehört, aber das war der einzige Spitzname, der irgendwie nennenswert ist. Sonst
der wird so heute nicht mehr verwendet. Oder
ich hoffe auch jetzt nicht nach diesem Podcast, aber nein, eigentlich nicht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das sowas ist, was so mit Begriffen, dass es so ab Ried fängt es dann an, dann ist es wieder so gang und gäbe und
ist auch witzig, wie man sich so anpasst. Ne? Mhm. Also wenn manchmal auch Freunde zu Besuch kommen, die dann so richtig platt oder Dialekt sprechen, auf einmal denke ich, okay, wie spreche ich denn jetzt so? Ne? Man passt sich so ein bisschen an.
Und hier ist es einfach nur schlimm, weil du gehst einen Ort weiter und dann...
Ja, da ist es schon mal anders.
Komplett...
Wird aus also Bank eine Bonk.
Eine Bonk.
Woher kommt es? Ich glaube, aber das ist hessisch generell, dass Leute ins Ort, das Ort. Was ist das? Kennt ihr das? Ums Ort, ins Ort... Wir gehen ins Ort. Das habe ich schon so oft jetzt gehört. Ich denke mir, nee, das ist falsch. Der Artikel ist falsch. Also ich kenne das schon. Ich komme
Die, also das hat. Wir müssen uns mal jemanden einladen.
Der aus dem Ortsbeirat Königstetten.
Ja, so generell mal so Mundart aufklären. Also da gibt es gerade im Hessischen gibt's so fantastische Dinge dazu. Ja. Dieses ins Ums mit ohne.
Oh ja, und, als weiter
ist es nicht sogar ein...
Und es gibt im Hessischen kein Ü. Es ist nicht die Schürze, es ist die Schatz.
Die Schatz,
ja. Es sind nicht die Kühe, sind die Kie. Also
stimmt.
Müssen wir uns mal jemanden... Ja.
Da holen wir uns ist mal nicht sogar, das muss ich nochmal recherchieren und verifizieren, ist nicht der Mundartübersetzer von Asterix in Hessen aus Rüsselsheim?
Das ist...
Lass uns das mal nachgucken.
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen.
Im Zweifel ist das vielleicht unser Mann.
Reinheimer?
I don't know. Muss ich nochmal nachschauen. Müssen wir vielleicht mal Christian aus dem Schnitt noch dazu schalten.
Christian aus dem Schnitt. Meiner kommt aber aus Raunheim. Christian aus
Kriegen
dem Schnitt.
Raus.
Christian aus
Kriegen
dem Schnitt weiß es.
Genau.
Gute, Christian aus dem Schnitt hier mit der Aufklärung. Der Übersetzer der hessischen Bände ist der Kabarettist Jürgen Leber. Und den Mundartsprecher, Schauspieler, den ich meinte, ist Walter Renneisen. Der hat keine Asterix übersetzt, aber der macht auch viel Mundart und ist in Raunheim aufgewachsen. Also da lag ich zumindest ein bisschen richtig. Und jetzt viel Spaß noch mit der weiteren Folge.
Ach Mensch, wir haben jetzt aber doch sind wir ordentlich abgedriftet. Das passiert halt, wenn man dann auch nochmal irgendwie in die Privatperson eintaucht. So ein bisschen hoffe, das ist für dich okay, dass wir alle deine Sachen offenbart haben. Ja, Christian, das ist schon richtig. Wollen wir uns ein bisschen mit Musik beschäftigen? Der beste Song der Welt.
Ja.
Du hast einen mitgebracht, das ist toll. Das ist richtig gut.
Und du hast vor allem nur einen mitgebracht.
Richtig schön.
Also
wir wissen, dass die Wahl fällt schwer, aber ist es dir schwer gefallen oder war das für dich so?
Nee, ich habe überlegt, was ich die letzte Zeit am liebsten im Auto gehört habe.
Okay.
Also ich, Also ich,
da, da passt das.
Ja. Welcher ist es?
Also ich weiß es, aber. Another One Bites the Dust von Queen.
Dann geiler.
Ja, einfach genau, der Beat ist einfach.
Weiß man schon direkt. Ja.
Ja. Maria sehr kann guter Song. Auch schon.
Sehr gut. Da habe ich mich nämlich auch mal gefragt. Ich habe gestern war das ein Snap oder ist es eine Insta-Story gewesen? Weiß ich nicht mehr genau. Von einem Bekannten gesehen, der ist erst 13 und da lief auch irgend so ein Oldie, so ich weiß nicht, ob es Eye of the Tiger war oder irgendwas, auf jeden Fall aus dieser Richtung. Und da denke ich mir, wie funktioniert oder wie cool ist das, dass manche Sachen einfach so krass Generationen überdauern, so Musik. Dass es von den Eltern weitergegeben wird vielleicht auch und so. Das finde ich schon cool. Weil die Musik, mit denen diese Kinder normalerweise aufwachsen, mit denen ich so auf, also keine Ahnung, für mich ist Shakira schon noch irgendwie relevant, so, weil das so meine Aufwachsmusik war. So.
Aber ich würde tatsächlich, also sowas wie jetzt Shakira würde ich jetzt auch noch irgendwie damit dazu zählen. Also es gibt irgendwie so ein Genre an Musik, was wirklich über Jahrzehnte auch irgendwie weitergereicht wird. Da ist vielleicht immer noch so eine Radiogeschichte, weil wenn jedes Radio wirbt ja irgendwie mit hier das beste 90er, 2000er und jetzt davor waren noch die 80er irgendwie noch mit dabei. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, so im Rückblick auch auf die Folge mit Elmar, ich glaube, Musik heute ist einfach, das meiste ist sehr, sehr stark durchproduziert. Dass es schnell bekömmlich ist, dass es im besten Fall irgendwie so ein TikTok-Song wird und die, wo wirklich sich so richtig Mühe gegeben wird und das hattest du, glaube ich, früher jetzt so, also bei Queen auf jeden Fall, da kannst du jedes Lied anmachen, da ist irgendwie wieder was Neues mit drin.
Vielleicht Taylor Swift noch so.
Taylor Swift.
In die Richtung. Ich meine, ist Taylor Swift die
das ist drumherum
die Freddie so Mercury unserer Zeit.
Na, so dieses Drumherum so ja, da ist bei Taylor Swift ist so dieses Drumherum sehr durchproduziert.
Ja, das ist einfach ein Kosmos, so, der da geschaffen wurde. Aber du hast mir gerade voll die schöne Steilvorlage für meinen Song geliefert,
ja, dann
weil du schon das TikTok-Stichwort gesagt hast. Und dass du gesagt hast, dass Songs heute oft für TikTok produziert werden oder mit dem Hintergedanken zumindest. Mein Song ist nämlich gerade, trendet gerade auf TikTok, aber es ist ein Oldie. Und zwar ist das Chicken in Black von Johnny Cash, den ich vorher auch gar nicht kannte. Also Johnny Cash kannte ich nicht. Nein, oh Gott, der Schock in deinen Augen. Den Song kannte ich nicht.
Okay.
Johnny Cash, wer ist das? Genau. Chicken in Black, super, total. Geht total ins Ohr, hat so krasse Country-Vibes auf jeden Fall und ist auch von der Storyline irgendwie ganz witzig. Also in dem Song kriegt er quasi vom Arzt die Diagnose, tut mir leid, der Grund für ihre Kopfschmerzen ist, dass ihr Gehirn jetzt einfach langsam den Geist aufgibt und wir haben aber gute Nachrichten. Letzte Nacht ist irgendwie ein Bankräuber erschossen worden, der ist zwar tot, aber das Gehirn funktioniert noch gut, wir transplantieren das. Das musst du dir mal vorstellen, das ist ein Song aus den, ich weiß gar nicht genau von wann der ist, aber auf jeden Fall schon sehr alt. Und dann kriegt er eben dieses Gehirn transplantiert und was lustig ist, weil er ist Musiker, also er spricht in diesem Song über sich selbst und überfällt dann aber halt so Banken und im Refrain geht es dann darum, dass er die Banken überfällt und sagt, los, alles Geld in meinen Gitarrenkoffer und so. Und das ist, also es ist ein cooler Song und geht ins Ohr. Genau, das ist mein bester Song der Welt.
Das mit diesem Gehirn transplantieren, das ist
ich mag so Nonsens-Sachen. Ich finde das
cool. Ja, Daniel Dennett, ich weiß nicht, wie die Geschichte heißt, also Philosoph, Philosophie des Geistes, geht es auch um so dieses hier Gehirn transplantieren. Also es ist schon, gibt schon länger.
Okay, aber ich wusste nicht, dass
es bei Johnny Cash ist. Johnny Cash schätze ich so ein, dass er Daniel Dennett kennt. Ist auch eine schöne Steilvorlage für mich, weil mein Song ist tatsächlich kein durchproduzierter Song. Es ist auch kein Song für TikTok und auch kein Song für so generell Musik, weil es kommt aus einer Serie. Okay. Und das ist Everything's a Drum von Auntie Donna. Und das ist ein Lied, auch mit einer Storyline, da geht es so ein bisschen um Brüderlichkeit, um Verrat, um hohe Gefühle, um Verlust, um
Also alles.
Um alles im Grunde. Und ganz nebenbei geht es auch darum, dass alles eine Trommel sein kann.
Du hast immer so krasse Nischensongs, das ist schön.
Das Schöne ist einfach nur, Auntie Donna ist ein Comedy-Trio aus Australien, die so ein Gaga-Humor, so ein bisschen Monty Python-mäßig machen. Und bei Everything's the Drum empfehle ich es einfach mal bei YouTube zu schauen. Mhm. Gut. Und dann versteht ihr auch meine ganze Hinleitung.
Schön.
Ja.
Vielen Dank dafür, da haben wir auch unsere Playlist für heute neu bestückt. Es ist noch früh, aber wir könnten schon auch was Kleines trinken, weil es steht schon hier und ich glaube, es könnte so fast unser Rausschmeißer schon so ein bisschen sein. Ja, so zum Abschluss dieses hervorragenden Gesprächs so ein bisschen. Was haben wir denn hier? Kein Shot heute ausnahmsweise mal.
Nee.
Sag mal, was hast du mitgebracht? Du hast ein Getränk dabei.
Ja, einen Weißburgunder habe ich dabei. Von Pfaffmann.
Ist das das Weingut eures Vertrauens? Oder?
Nein. Eines der vielen. Einfach ein leckerer Wein.
Also traditionsgemäß müssen wir ja schon immer einfach auch probieren, was uns hier hingestellt wird, ne?
Kalt ist er noch.
Ja, es perlt schon die ganze Zeit an der Flasche.
Sieht richtig gut aus.
Okay, also...
Ja. Möchtest du ein Glas holen oder komm, wir machen das jetzt mal hier ganz ungeniert in die Wasser. Zumindest mal einen Schluck.
Zum Nippen.
Es gibt doch auch Weinproben, die vormittags sind, oder?
Ja.
Ja, aber bei einer Weinprobe spuckt man wieder aus.
Das machen wir heute mal. Reicht dir das schon?
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Wein hatten wir hier auch schon länger, glaube ich, nicht mehr so richtig.
Tatsache. Ja. Okay. Ich wollte jetzt ran, alkoholisch hatten wir auch nicht mehr, aber wir hatten letztes Jahr letzte Folge, den Quittenbrand.
Ja, Prost erstmal. Und ist lecker.
Jo.
Ja. Finde ich, kann man auch. Ich war gestern auf dem Künstlermarkt und habe mir schon so gedacht, oh Mann, das ist echt die Atmosphäre im Wernerpark schon immer sehr schön und ich freue mich schon auf Weinfest.
Mhm.
Also ja, hatte schon gute Vibes so ein bisschen. Der ist sehr lecker, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, Christian, den überlasse ich dir hier.
Oh, wie lieb.
Dann kannst du was damit kochen vielleicht.
Risotto kochen?
Oder so.
Nein.
Nee.
Dafür ist eigentlich fast zu schade.
Ja.
Zum Kochen, da wird immer irgendwie...
Wobei, ich finde, es macht schon auch einen Unterschied, wenn man... Also man kann auch guten Wein zum Kochen verwenden, finde ich.
Also wenn kannst einen natürlich trinken beim Kochen.
Oder
ja,
so.
Dann, das ist auch
oder auch ist ohne auch kochen einfach.
Ohne Kochen. Ich lege mir ein Schneidebrett hin und... mach einen Schnitt, in einen Apfel und trink dann währenddessen.
Genau. Genau. Und hier haben wir eigentlich auch noch einen Drink quasi mitgebracht bekommen. Der ist aber in anderer Form. Der ist in Festform. Naja, ist das festflüssig, oder? Was ist das für ein Aggregatzustand?
Geliert.
Ja, geliert. Ist das noch ein Drink oder ist das schon ein Geschenk?
Das ist ein Geschenk.
Das ist unser,
die Spannung.
Das unser ist spannendes Geschenk, weil es ist nicht verpackt, von daher ist gar nicht mehr so spannend. Aber es ist, es sieht fast aus wie Tomatensauce. Ich hast so gedacht. Nein, es ist beschwipste Marille. Das finde ich klingt total gut. Ist Marmelade, oder?
Mhm,
wahrscheinlich. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Ich finde das übrigens ganz komplette random Anmerkung. Ich finde es total verrückt, wie lange sich Marmelade hält.
Ja.
Die ist schon ein bisschen,
die
also nicht
hier von 1840.
Genau.
Die Punkte, die waren da vorher noch nicht drin.
Genau.
Ich habe ich in der krass. Festung gefunden.
Genau. Warst du schon mal in diesem kleinen Lager, wo der Riesling lagert?
Wo die Winzerfreundin, ja.
Da kommt vielleicht auch dieses Marillenglas.
Genau.
Das ist übrigens auch ein toller Ort in der Festung, den nicht alle Menschen zu Gesicht bekommen. Warst du da schon mal drin?
Ist es da, wo die Winzerfreunde auch generell ihren Kram?
Da sind auf jeden Fall enorm viel Wein in diesem sehr viel angestaubter Wein.
Man geht durch den Tunnel durch.
Es ist im Tunnel, ja. Mhm. Im Tunnel ist so eine Tür.
Ja. Das ist.
Ach man, jetzt dachte ich, ich habe einmal was in der Festung gesehen, was du noch nicht gesehen hast.
Gegenüber müsste dann das Lapidarium vom Museum sein.
Was ist das?
Die Steinsammlung.
Heißt das Lapidarium?
Oder Lapidarium. Lapidarium, lapidar, also irgendwas mit Lapidar.
Das klingt wie was du dir ausdenkst.
Nee, wirklich
aber
irgendwas.
Lapidarium ist ein geiles Wort.
Voll, das klingt so, als wäre es so völlig egale Sache.
Das werden wir im Medifit auch installieren, ein Lapidarium.
Mal Lapidarium, also irgendwas mit Lapis.
Für unnütze Vorschläge. Bringst du ins Lapidarium.
Perfekt, das finde ich total gut. Das klingt so, das kann man auch in Meetings dann mit externen Leuten gut anwenden. Ja. Und so, dann wissen alle genau.
Ja. Wir haben schon ein Schwein. Das Schwein, was die Frage ohne Lösung, Schwein.
Das ist auch schön. Hast du nachgeguckt?
Also Lapidarium ist richtig. Lapis, der Stein. Und das ist die Steinsammlung.
Das hat gar nichts mit Lapidar zu tun.
Nee. Weiß ich glaube ich eher nicht. Aber
das impliziert
ist auch sehr, spannend. Lapidarium in der Festung, da hast du natürlich einzelne Steine, die von den Teilen, die von der Festung zerstört waren, die da drin liegen. Aber du hast ganz viele Grabsteine. Also Grabsteine von alten Friedhof, vom...
Wie groß ist das Lapidarium?
Das ist so eine kleine Kasematte. Du kannst da keinen Fuß bewegen, weil du nur über Steine gehst. Aber das müsste, also wenn es, das ist der Tunnel, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Es gibt noch eine andere Kasematte, da ist viel Stroh drin. Warum auch immer. Da raschelt es auch immer, weil da die ganzen Mäuschen drin sind.
Da raschelt es im Stroh. Okay. ich kenne wirklich nur den Weinkeller da oder die Weinkammer. Ja, sehr interessanter Raum auf jeden
gibt
Fall.
In der Festung keine Räume, die ich nicht kenne.
Okay, sorry.
Gibt in der Festung Räume, die kennt ihr nicht.
Das ist schon eher, das glaube ich sofort, ehrlich gesagt. Ein sehr, sehr schöner, entspannter Vormittag war das, fand ich. Gibt es was, wo du sagst, ich bin aus einem ganz anderen Grund hergekommen, das haben die jetzt gar nicht gefragt, oder bist du zufrieden? Sind deine Erwartungen erfüllt worden hier dran?
Ja, total. Nee, war sehr nett. Schön. Vielen Dank.
Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Wir hatten es nur so kurz angesprochen. Im Opel Altwerk habt ihr jetzt diese Freifläche. Die ist aber nur über euch zugänglich wahrscheinlich. Oder kann man auch einfach so...
Ist kein Freeletics.
Also, wenn man wollen würde und man sagt es keinem, dann kann man da dran.
Okay.
Also vielleicht so, das ist so ein Outdoor-Park, der entstanden ist, voll auf Sand. Also eigentlich auch ein richtig cooles Ding. Für Events richtig gut. Mhm. Wir haben es jetzt noch nicht wirklich bespielt, weil das dann doch schon aufwendig ist. Was wir aber machen ist, dass wir richten das jetzt erstmal wieder her, machen es ein bisschen Sommer. Cool. Zumal schön und so, ne? Also das könnte man sich auch mieten für irgendwelche Events. Wir haben da auch schon gefeiert mit einem Getränkewagen oder sowas, ne? Und dann gibt es auch eine kleine Tribüne, es gibt einen Rundlauf. Man könnte als Verein irgendwie den Ninja Warrior ausspielen oder sowas, ne? Also das geht schon. So, ne? Also wenn da einer irgendwie Bock hat oder auch Schulklassen oder sowas, da gerne auf uns zukommen, das geht schon.
Sollten wir das als Verein mal so als Teambuilding-Maßnahmen
machen? Das können wir machen, weil ich hab eine Zeit lang im Medifit auch trainiert und habe dann irgendwann festgestellt, ich finde Training doof, wenn ich vier Wände um mich drum habe. Mhm. Deswegen mache ich jetzt auch funktionales Training mit ein paar anderen Bekloppten im Wald. Ja, und dann hatte ich das irgendwann mal gesehen, dass da dieser Platz im Altwerk entstand und gesagt, das ist eigentlich ja schön. Ja. Weil ansonsten so richtig Freeletic-mäßig gibt es nur
an der Feuerwehr. Da ist ein kleiner Parcours, der ganz gut ist, aber auch
da muss man halt
immer es hat nicht so viel Fun-Faktor, würde ich sagen. Man muss schon sehr ernsthaft da irgendwie trainieren.
Da bin ich immer dran vorbeigejoggt und habe mir gedacht,
meine Slackline haben die. Aber gut, das hat auch frustriert.
Das will ich nicht.
Also bei uns ist der schon anspruchsvoll. Noch kann man einfach mal dran. Also fühlt euch eingeladen. Und irgendwann
würde ich wirklich mal machen, weil es mich einfach auch total interessiert. Klar. Und
Sturmfrei Ninja Warrior. In Kooperation mit Medifit Rüsselsheim.
Ja, Mann.
Jetzt wird's dunkel.
Es wird dunkel. Das heißt, jetzt ist es vorbei.
Ich starte einfach schon mal mit dem Outro.
Ja, sehr gute Abschlussfrage. Ich habe das nämlich schon fast vergessen gehabt, dass dieser Parcours da hinten ist.
Wir hatten über die Standorte gesprochen, dass es jetzt nur noch einen gibt, beziehungsweise zwei, wenn man das mit dem Auto noch dazu nimmt.
Mache ich mich mal demnächst auf den Weg. Aber heute nicht. Heute mache ich keinen Sport. Ich habe Muskelkater und ich habe ja immer noch diesen...
Und einen Wein genippt, das verträgt sich auch nicht so gut mit dem Sport.
Korrekt. Jetzt starten wir quasi motiviert in die Woche und vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war sehr schön und informativ und ich finde es cool, dass du so eine krasse Vorbildfunktion hast für Frauen everywhere quasi.
Und denkt dran, noch bis zum 9. Juni könnt ihr euch bewerben. Unternehmerinnenpreis Hessen.
Genau.
Wenn diese Folge rauskommt. So, mir bleibt jetzt noch zu sagen, Steilzeit, Rüsselsheim im Podcast, ist eine Produktion von Sturmfrei e.V., wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, durch die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Bis in 2 Wochen.
Tschüss.